Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel.
Mit André Hatting herzlich willkommen. Ja, ab morgen rollt der Ball wieder in der ersten und der zweiten Fußball-Bundesliga. Und dann soll bis Ende Juni die unterbrochene Saison noch zu Ende gebracht werden. Das sind 9 Spieltage, also schon noch eine Menge Holz. Am 25. Spieltag, das war am 8. März, ist das Ganze ja ab- und unterbrochen worden wegen der Corona-Pandemie. Aber jetzt hat die Deutsche Fußballliga DFL ein Konzept ausgearbeitet. Das soll sicherstellen, dass auch in Zeiten der Pandemie Profifußball sicher und attraktiv gemacht werden kann. Es gibt 3 Kernpunkte. Erstens, es sollen ausschließlich Geisterspiele stattfinden. Das gilt dann nachher auch für das Pokalfinale. Also keine Zuschauer in den Stadien. Zweitens, es sollen 5 statt bislang 3 Auswechslungen erlaubt sein während eines Spiels. Und drittens, es gibt eine Quarantäne und regelmäßige Corona-Tests für die Mannschaften und die Betreuer. Die einen jubeln, die sagen, hey, endlich hat mein Wochenende wieder Sinn. Und die anderen sagen, nee, also Leute, das ist völlig falsch. Und laut neuestem ARD-Deutschland-Trend ist das auch die Mehrheit. 56% der Befragten sind gegen einen Neustart der Bundesliga zum jetzigen Zeitpunkt und nur 31% sind dafür. Bei meinen heutigen Gästen ist es 50-50. Das ist zum einen Rebecca Görmann. Sie ist Mitgründerin und Betreiberin des Podcasts Frauen reden über Fußball, Früff. Guten Tag.
Hallo.
Und zum anderen hier im Studio Thomas Wieler, Sportredakteur bei Deutschlandfunk Kultur. Ich grüße Sie.
Ebenfalls einen schönen guten Tag. Hallo.
Es ist schon eine Sonderstellung für den Profifußball, jetzt in Zeiten, wo Wirtschaft und Gesellschaft sich extrem einschränken müssen. Oder kann man auch sagen, so besonders ist es gar nicht, denn in vielen anderen Branchen lockert sich das ja. Ne? Die Reisen werden wieder möglich und es gibt auch anderswo Lockerungen der Einschränkungen. Würden Sie sagen, dass das richtig ist, jetzt diese Bundesliga weiterzuführen, Frau Görmann?
Nee, also ich würde sagen, es ist absolut nicht richtig, es gerade weiterzuführen. Ich frage mich ein bisschen, für wen wir das eigentlich machen, weil ich als Fußballfan ganz oft von Leuten jetzt gerade gesagt kriege, ach, dein Fußball geht ja wieder los. Und ich denke mir so, gerade die Fußballfans in meinem Umfeld sind die, die am kritischsten auf das Ganze gucken. Deshalb, nee, also ich finde gerade diese Sonderrolle, die das Ganze ausstrahlt auf die Gesellschaft, sehr kritisch zu betrachten.
Thomas Wieler, Sie sind auch Fußballfan. Und wie finden Sie es?
Könnte ja auch eine Vorreiterfunktion sein, die der Fußball da hat für die Gesellschaft, insgesamt für den Sport möglicherweise auch. Ich habe gestern mit meiner Tochter Fußball gespielt und habe ein bisschen Kribbeln in den Füßen gehabt und dachte mir, wäre doch schön, mal wieder Fußball zu sehen. Auch wenn ich natürlich in gewissen Teilen auch bei Rebecca Görmann bin, sage mir auf der einen Seite halt, da ist der Sport, der Mannschaftssport, der in Deutschland seine Saisons alle beendet hat. Der Basketball überlegt noch, der Fußball aber will jetzt weitermachen, weil er vielleicht auch ein Privileg hat in dieser Gesellschaft möglicherweise. Auf der anderen Seite haben wir den Fußball ja auch mit einem riesen Apparat. Da sind sehr, sehr viele Angestellte. Wir haben ungefähr 60.000 knapp, sagt die Deutsche Fußballliga, die beschäftigt sind. Nicht nur die Spieler und Trainer, die sehr gutes Geld verdienen, sind dort angestellt, sondern beispielsweise auch Verkäuferinnen in den Fanshops oder Sachbearbeiterinnen in den Geschäftsstellen. Und sollten Vereine dicht machen bzw. kürzen, dann fangen sie höchstwahrscheinlich am Ende der Nahrungskette an. Und das werden dann dementsprechend die Betroffenen sein.
Der Fußballkommentator Marcel Reif, den kennen Fußballfans natürlich alle, der hat gesagt, dieser Neustart sei alternativlos. Und das hat auch was zu tun mit der wirtschaftlichen Situation, die Herr Wieler gerade angesprochen hat, dass möglicherweise gerade die kleineren Vereine es nicht überleben würden, wenn man jetzt die Saison abbreche. Frau Görmann, ist das für Sie auch ein Argument?
Ich sehe das Argument, aber ich glaube, es gäbe andere Wege, um diesem Argument begegnen zu können. Also wenn man sich zum Beispiel die Verteilung der Fernsehgelder innerhalb der Ligen anguckt, die ja nach Erfolg ausgezahlt werden, da hätte man sich ja auch überlegen können, vielleicht für dieses Jahr oder für nächstes Jahr dann eine Sonderregelung zu machen und die gleichmäßig zu verteilen, um genau diesem Problem vorzubeugen. Ansonsten sehe ich das wirtschaftliche Argument noch als eins der stärksten, wobei ich mich schon frage, wenn wir sagen, wir gucken auf die, die ganz hinten in dieser Linie stehen und vielleicht als Erste entlassen werden würden. Was ist da mit WürstchenverkäuferInnen oder Sicherheitspersonal im Stadion? Die werden jetzt genauso wenig gebraucht wie vorher. Werden die nicht trotzdem die Ersten sein, die mit Entlassungen zu rechnen haben?
Herr Wieler?
Wobei sich ja das Defizit der Vereine jetzt erheblich reduzieren würde. Also wir haben ja ausgerechnet, wenn die Saison sofort abgebrochen worden wäre, hätte das die Vereine der ersten und zweiten Liga getroffen zu ungefähr 750 Millionen Euro. Das sind so Schätzungen. Und jetzt hat man gesagt, okay, wir setzen die Saison fort ohne Zuschauer. Dann sind es nur noch knapp 100 Millionen. Also man merkt, das reduziert sich sehr, sehr stark. Und das kommt den Vereinen noch zugute. Und gerade heute gab es ja die Meldung, dass beispielsweise in der zweiten Liga der Karlsruher SC, der ja auch natürlich durch das eigene Wirtschaften im Vorfeld, vor den Corona-Zeiten, in eine bedrohliche Lage gekommen ist, die Insolvenz erst einmal abwenden konnte.
Ja, das Beispiel KSC, gut, wenn man selber verschuldet in so eine Situation geraten ist, kann ich das natürlich nachvollziehen. Aber es gibt natürlich viele kleinere Vereine, Fortuna Düsseldorf beispielsweise in der ersten Liga oder der FC St. Pauli, die sich mal so mit Ach und Krach retten können und die immer nur diesen kleinen Teil vom Kuchen abbekommen. Wären die nicht, wenn sie jetzt geschwächt würden durch einen Abbruch und eben nicht dem Weiterführen der Liga, wären die nicht auch ein Opfer für Finanzinvestoren, die dann übernehmen? Und dann haben wir auch wieder so einen Scheichverein, wie wir das sagen. In vielen Bereichen schon haben?
Also ist schwer zu sagen. Also ich meine, unter moralisch-ethischen Gesichtspunkten, da würde ich mich dann der Frau Görmann anschließen wollen, wäre es natürlich auch denkbar gewesen, dass die großen Vereine der ersten Liga, also der FC Bayern München, Borussia Dortmund, vielleicht allen voranzunennen, dass die in einen Topf eingezahlt hätten, um dann in der möglichen neuen Spielzeit halt den kleineren Clubs zu helfen. Aber da ist natürlich an der Stelle momentan sehr viel Kaffeesatzleserei dabei, weil wir ja gar nicht wissen, wie die Vereine rausgehen, wie dann die Bilanzen auch am Saison Ende aussehen. Das muss man, denke ich mir, noch ein bisschen abwarten.
Also der FC Bayern hat ja in der Vergangenheit immer mal wieder Benefizspiele gemacht, gerade auch für den FC St. Pauli, wir erinnern uns, um auch diesen Verein zu helfen. Frau Görmann, hätten Sie sich das vorstellen können, dass man so einen Solidaritätsfonds gründet und der FC Bayern als der mit Abstand reichste Verein der Bundesliga hätte kräftig eingezahlt?
Tatsächlich hätte ich mir das vorstellen können, weil wir reden irgendwie die ganze Zeit von Vorbildfunktion und Sonderrolle dieser Fußballvereine mit Ausstrahlung auf die Gesellschaft. Da hätte doch so ein solidarischer Akt an dieser Stelle vielleicht mal das sein können, was tatsächlich so einer Vorbildfunktion gerecht würde. Zumal dieses Szenario, von dem wir jetzt reden, also einem Neustart der Bundesliga morgen und den finanziellen Dingen, die dann damit einhergehen, ja davon ausgeht, dass die Saison so zu Ende gespielt werden kann. Und das würde ich bei den stehenden Vorzeichen auch noch mal in Frage stellen wollen, wenn wir sehen, dass mit Dynamo Dresden gerade schon der erste Verein der zweiten Liga für 2 Wochen in Quarantäne geschickt wurde. Was passiert denn, wenn das mit mehr Vereinen passiert? Wie sollen diese Spiele dann wieder nachgeholt werden? Was, wenn so ein Verein gerade gegen den anderen Verein gespielt hat, müssen dann beide in Quarantäne gehen? Also da sehe ich eh noch große Fragezeichen, ob das überhaupt zu Ende gespielt werden kann und all diese finanziellen Szenarien dann überhaupt eintreffen werden.
Sie sprechen da noch mal den gesundheitlichen Aspekt an Frau Görmann und ich kann mich erinnern, dass es bei Hertha BSC so eine Art Leak gab. Thomas Wheeler, da hat dann ein Spieler gezeigt, naja, so ganz genau nehmen sie es doch nicht mit diesen ganzen Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen. Was für eine Vorbildfunktion ist das denn? Oder anders gefragt, halten die das wirklich durch? Halten sie das für realistisch, dass die Saison bis Ende Juni weitergespielt werden kann, ohne dass es nicht doch mal irgendwie Quarantäne gibt und weitere Covid-Fälle?
Also gestern war ja die DFL zusammen zu ihrer Mitgliederversammlung der ersten und zweiten Liga und hat ja sich vertagt, was Auf- und Abstiegsregelung angeht, auf 2 Wochen. Dann trifft man sich wieder, weil man ja auch weiß, dass diese Fälle eintreten können, dass man sich dann verhalten muss. Wobei es ja in dem DFL-Eckpunktepapier so sich darstellt, dass die Mannschaften nicht automatisch in Quarantäne müssen. Bei Werder Bremen gibt es gerade, weil ich es hier gerade mitgebracht habe, aktuell einen neuen Corona-Fall. Der ist dementsprechend jetzt isoliert worden, aber nicht der Profi selbst ist betroffen, sondern jemand aus dem persönlichen Umfeld. Also das bedeutet jetzt nicht automatisch, dass die gesamte Mannschaft der Bremer in Quarantäne muss, derzeit zumindest. Und was jetzt dementsprechend die Überlegung angeht, wie es dann weitergehen kann, hat man gestern ja auch gesagt, dass es möglich ist, die Saison nach dem 30. Juni fortzusetzen. Das geht jetzt natürlich nicht endlos, weil je mehr Spiele ausfallen, Beispiel Dynamo Dresden in der zweiten Liga, kommt man irgendwann nicht hinterher. Irgendwann muss man den Schlusspunkt ja auch finden, weil es soll ja auch dann wieder mal eine weitere Spielzeit irgendwann einmal beginnen.
Es gibt auch ein anderes Problem, Thomas Wheeler, und das hat mit den Verträgen zu tun. Also gerade Fortuna Düsseldorf hat gesagt, wir haben ganz viele Profis bei uns, deren Verträge laufen am 30. Juni aus. Jetzt stellen wir uns mal vor, Fortuna Düsseldorf müsste in die Relegation. Aber die Spieler haben den Vertrag nicht mehr, der ist nicht mehr gültig. Und dann?
Und da hängen noch andere Vereine teilweise dran, also mit denen man dementsprechend auch in Kontakt steht. Das sind dann auch ausländische Clubs. Also aufgrund der Verträge ist das gar nicht so leicht, da rauszukommen. Da muss man sich was einfallen lassen. Fortuna Düsseldorf ist eine der Mannschaften, eine der Vereine, die jetzt Kritik geübt hat und der gesagt hat, dass wir jetzt schnellstmöglich zu einer Regelung kommen müssen. Gut, die ist angesetzt. Wie gesagt, in 2 Wochen will man sich wieder treffen bei der DFL und dann auch darüber dementsprechend erörtern, was passieren könnte, wenn die Saison doch abgebrochen werden muss.
Frau Görmann, ist das, worüber wir jetzt gerade eben gesprochen haben, für Sie auch ein Fall von Wettbewerbsverzerrung?
Auf jeden Fall ist es ein Fall von Wettbewerbsverzerrung für mich. Das steht hier auch gerade noch ganz dick auf meinem Zettel. Die Wettbewerbsverzerrung mit den Verträgen, die Wettbewerbsverzerrung mit den 2 Wochen Quarantäne, die dann verschiedene Vereine eingehen müssen und andere nicht. Teilweise auch die Wettbewerbsverzerrung, dass es vielleicht Spieler gibt, die nicht bereit sind, in die Quarantäne zu gehen, wie jetzt zuletzt Oliver Fink bei Fortuna Düsseldorf, der gerade Vater geworden ist und bei seinem Kind sein wollte, was sehr verständlich ist in meinen Augen, dass dann darüber auch wieder Spieler wegbrechen. Da haben sich ja auch schon einige Verantwortliche in den Vereinen dazu geäußert, dass es eine freiwillige Maßnahme für die SpielerInnen sein soll. Ja gut, aber wenn diese Maßnahme freiwillig bleibt, gehe ich davon aus, dass es auch weitere gibt, die dem Beispiel von Oliver Fink da folgen werden. Und da haben wir die, also geht es noch weiter mit der Wettbewerbsverzerrung.
Rebecca Görmann, Mitbegründerin und Betreiberin des Podcasts Frauen reden über Fußball. Frau Görmann, wie reden denn die Frauen in ihrem Podcast über diese Fortsetzung der Saison? Sind die alle dagegen?
Ich würde sagen, es nicht alle dagegen. Es ist aber schon ein intensives Gespräch, was wir darüber führen. Also wir haben auch zuletzt eine Folge rausgebracht, wo wir uns auch mal die Situation in anderen Ligen angeguckt haben, um einfach so ein bisschen Möglichkeiten des Vergleichs zu haben. Was bei uns auf jeden Fall gerade ein großes Thema ist, ist, dass wir sehen, dieses wirtschaftliche Argument steht so stark im Vordergrund und das sportliche Argument wird zwar in den Vordergrund vermeintlich gezogen, aber die Tatsache, wie viel über den Männerfußball und wie wenig über den Frauenfußball in diesem ganzen Zusammenhang geredet wird, ist eigentlich schon ein großer Hinweis darauf, dass die wirtschaftlichen Argumente gerade alle sportlichen Argumente schlagen. Nun kann man das Fußball romantisch nennen, irgendwie zu sagen, die sportlichen Argumente müssten da im Vordergrund stehen, aber ich finde, sie sollten zumindest auch mit einberechnet werden in den Entscheidungsprozess.
Was die Frauenfußballliga anbetrifft und die dritte Liga, Thomas Wieler, da hat es ja jetzt auch Überlegungen gegeben beim DFB. Was ist da der aktuelle Stand?
Dass man am 25. Mai beim DFB-Bundestag wahrscheinlich über die Fortsetzung der dritten Liga, da reden wir gleich auch mal über die Amateure, beziehungsweise alles, was abwärts der dritten Liga bei den Männern passiert, und über die Fortsetzung der Frauen-Bundesliga und der zweiten Bundesliga bei den Frauen beraten und dann hoffentlich auch entscheiden wird. Denn das, was die Mannschaften der ersten und zweiten Liga jetzt erleben können, dass sie wieder auf den Platz dürfen, das ist für die dritte Mannschaft, für die dritten Ligamannschaften noch nicht der Fall. Da gibt es ja eine sehr kontroverse Diskussion innerhalb der dritten Liga. Es gibt Vereine wie zum Beispiel Waldhof Mannheim, die haben bis gestern keine Corona-Tests gehabt. Und da war die Frage, wie geht es dann weiter? Jetzt hat man mittlerweile welche. Und der Trainer ist ein ehemaliger Profi, Bernhard Trares, hat dem DFB auch aufgrund dieser ganzen Gemengelage rund um die dritte Liga eine große Planlosigkeit vorgeworfen, weil man will nur, wenn es ein wirklich striktes Hygienekonzept gibt, die dritte Liga starten lassen. Und der Geschäftsführer von Waldhof Mannheim, das ist Markus Kommt, der hat dazu gesagt, dass so die Vereine in die Insolvenz getrieben werden, die halt auch keine finanziellen Probleme haben. Trotzdem ist der Tabellenzweite momentan der dritten Liga, weil das kostet unheimlich viel Geld für die Drittligisten. Man hat das alles nur gedacht für die erste und zweite Liga, ist sein Vorwurf an den DFB.
Sie haben gerade mit den Corona-Tests noch ein Stichwort gegeben, das ich gerne aufgreifen möchte. Wir haben in der gesamten Gesellschaft gar nicht im Augenblick die Möglichkeit, jeden zu testen, den man testen müsste, obwohl wir alle wissen, das wäre sehr wichtig. Nun ist es aber in der Bundesliga plötzlich so, dass da, ich weiß nicht, wie viele tausende Tests möglich sein sollen. Finden Sie diese Extrawurst gerechtfertigt?
Ich habe mir gerade nochmal die Zahlen rausgesucht. Also momentan sind wohl nach Angaben des Robert-Koch-Institutes in Deutschland pro Woche knapp 1 Million Tests möglich. Der DFB, die Deutsche Fußballliga in dem Fall, hat, bevor man sich zu dieser Fortsetzung der Saison entschieden hat, gesagt, dass man 20.000 ungefähr bräuchte bis zum Saisonende. Da finde ich, ist die Schieflage nicht gegeben. Das ist ungefähr 0,5%, was von diesen Tests dann dementsprechend beansprucht werden würde. Ich glaube, da ist die Kritik nicht berechtigt, weil diese Tests momentan ja auch in Deutschland gar nicht so stark genutzt werden. Also wir hatten wohl in der letzten Woche, aber auch da nochmal die RKI-Angaben mir angeschaut, 300.000 bundesweit, die genutzt wurden. Also wir sehen, es ist eine sehr, sehr große Lücke zu dem, was vorhanden ist und zu dem, was tatsächlich getestet wird in den Laboren.
Widerspruch, Frau Görmann, oder sehen Sie das auch so?
Das wäre jetzt anekdotische Evidenz, was ich jetzt Widerspruch bringen würde. Also, dass es viele Menschen in meinem Umfeld gibt, die keinen Test bekommen haben, obwohl sie Corona-Symptome hatten. Das mag aber vielleicht dann an der Verteilung der Tests liegen und kann man in dem Fall wahrscheinlich nicht der Liga in die Schuhe schieben.
Ja, da könnte ich jetzt auch noch ein, zwei Beispiele nennen. Aber Herr Wheeler, wenn Sie so die beiden Zahlen einander gegenüberstellen, überzeugt mich das für den Moment schon. Jetzt gucken wir noch mal auf das Wochenende. Was erwartet uns da? Es sind Geisterspiele, ich habe das schon gesagt. Und gleich morgen geht's da los mit dem Klassiko in Deutschland. Borussia Dortmund gegen Schalke 04. Und dann stellen wir uns diese gewaltige Südtribüne vor im Dortmunder Stadion. War ich auch schon drin. Ist ein wahnsinniges Erlebnis. Und dann sind da keine Fans. Wollen Sie sich das im Fernsehen angucken, Frau Görmann? Interessiert Sie das?
Na, was heißt wollen? Also wie ich mich kenne, werde ich es wahrscheinlich angucken oder zumindest mal nebenbei laufen lassen, schon alleine, um mal zu gucken, wie es wirken wird. Es gibt ja jetzt auch Überlegungen, da irgendwie Stadion-Sounds einzuspielen bei den Übertragungen. Ich kann mir noch nicht vorstellen, dass es mich überzeugt, dran zu bleiben. Und ein bisschen fühlt es sich auch an wie ein Verrat an den Fangruppen und Ultragruppen, die alle quasi schon vermittelt haben, dass sie, wenn sie nicht ins Stadion können und diese Saison unter diesen Vorzeichen fortgesetzt wird, da auch jetzt keine digitalen Aktionen oder sowas starten werden, sondern sich komplett daraus zurückziehen.
Thomas Wheeler, ist Fußball ohne die Fankulisse in den Stadien, ist das überhaupt attraktiv als Zuschauersport?
Die Vorwürfe der Fangruppierungen, allen voran unsere Kurve, kann ich nachvollziehen, halt, dass man sagt, okay, man muss ja sich generell vielleicht auch mal im Profifußball überdenken, ob das immer so weitergehen kann, denn die Blase zeigt uns ja jetzt momentan ganz schnell auch platzen. Auf der anderen Seite, wenn wir auf Amateurplätzen unterwegs sind, dann sind da auch ganz, ganz wenige Zuschauer in der Regel. Jetzt sind gar keine Zuschauer da. Klar, das ist eine völlig andere Situation. Das ist dann wie Trainingsbetrieb, wo halt nur die absoluten unmittelbaren Umfelder der Vereine mit dabei sind im Stadion. Das wird schon komisch sein. Ich werde es mir aber auch anschauen, weil dann ist dann doch noch was da. Also nicht nur das Herz für den Fußball, das Herz für den Sport generell, um einfach mal reinzugucken. Wie ist die Situation? Es gab ja Mitte März das letzte Spiel der Bundesliga. Es war ja auch schon das sogenannte Geisterspiel, das erste der ersten Liga zwischen Gladbach und Köln. Hat sich komisch angefühlt, komisch angesehen. Es war nichts zu hören. Man hat auch gemerkt, wie lange die Mannschaften brauchten, um ins Spiel zu kommen. Es war kein typisches Derby, denn es war ja damals eins, wie man es sonst kennt. Und das wird morgen genauso sein, wenn wir dieses Spiel zwischen Dortmund und Schalke uns vor Augen führen.
Mir kommt noch ein anderer Gedanke. Also wenn man jetzt diese Spiele macht ohne die Fans und gleichzeitig von DFL und DFB immer sagt, ach Fans, ihr seid so unentbehrlich, ihr seid die Seele des gesamten Spiels und jetzt irgendwie dürfen die aber da nicht rein. Ist das nicht geheuchelt?
Es ist ja vom den Moment auf jeden Fall auch der Sicherheitsgedanke, der eine Rolle spielt, dass man sagt, ihr dürft da jetzt nicht rein, weil es nicht anders geht,
aber
weil
es heißt,
wir halt die
aber
Corona-Pandemie haben.
Genau, aber dann geht es doch um die TV-Einnahmen letztlich, oder?
Es geht natürlich letztendlich um die Fernsehgelder, denn wenn abgebrochen worden wäre, dann wäre den Vereinen natürlich auch hier an dieser Stelle ein riesiger Verlust entstanden. Da gab es ja auch die Schätzungen rund um die 300 Millionen Euro, wenn diese Tranche dann nicht gezahlt worden wäre, die ja noch ausgestanden hat. Jetzt ist es ja so, dass man erstmal den Spielbetrieb fortsetzt, dass man das ja dann morgen sogar auch für Fußballfans, das gibt es ja normalerweise bei uns, die Live-Spiele nur im Pay-TV, sogar im frei empfangbaren Fernsehen in einer Konferenz sehen kann, also morgen und den Spieltag danach ebenfalls. Die Sportschau gibt es auch noch in der ARD, wo man die Spielzusammenfassung sehen kann. Also ich denke, die Fußballfans, die vielleicht jetzt auch so ein bisschen skeptisch dem Ganzen gegenüberstehen, warum bekommt der Fußball die Extrawurst aufgrund der sozialen Gemengelage momentan auch, die werden bestimmt reingucken und ich kann mir vorstellen, dass das auch ein Prozess ist, dass sich das entwickeln wird, dass dann vielleicht immer mehr auch versuchen werden, wieder dem Fußball zuzuschauen, weil es ist ja letztendlich auch eine Form, sich abzulenken möglicherweise in dieser aktuellen Situation, Zerstreuung, Berieselung, da kommen ganz viele Faktoren zusammen, wo man vielleicht auch mal auf andere Gedanken kommen kann, für den einen oder anderen, denn Fußball ist für die meisten dann, wenn das Wochenende beginnt, ja das absolut Wichtigste.
Ja, das hat Marcel Reif so ähnlich auch gesagt. Rebecca Görmann, Sie sind auch ein glühender Fußballfan. Ich will Sie noch mal was Sportliches fragen. Normalerweise ist das für eine Mannschaft, die ein Heimspiel hat, ein riesiger Vorteil, natürlich wegen der Unterstützung der Fans. Dieser Vorteil fällt jetzt weg. Haben wir wieder das Stichwort Wettbewerbsverzerrung?
Zumindest, da wir die Liga ja unter anderen Vorzeichen begonnen haben, würde ich das auf jeden Fall so sehen. Ja, also da gab es Heimspiele, die den Vorteil hatten und jetzt wird es Heimspiele geben, die den Vorteil nicht mehr hatten. Ich glaube, gerade paar kleinere Vereine, die mit einer besonders lauten Kulisse da aufwarten können, wie zum Beispiel Union Berlin hier bei uns um die Ecke, die werden da besonders benachteiligt in solchen Fragen.
Der aktuelle Trainer von Hertha BSC, Bruno Labbadia, hat auch noch einen Punkt erwähnt, den ich interessant finde. Er hat gesagt, naja, wir hatten jetzt kaum Vorbereitungszeit. Das ist jetzt nicht wie großes Trainingslager. Das ist irgendwie abgebrochen und wird wieder anfangen. Also im Grunde genommen hat er schon sportlich die Fans vorgewarnt. Das wird nicht so doll. Da frage ich mich natürlich, na gut, was soll denn das dann? Und noch ein anderer Punkt ist, wie sieht das aus mit der Verletzungsgefahr? Also da könnte ich mir auch vorstellen, gerade auf dem Platz, Frau Görmann, Sie haben zugestimmt. Ist das verantwortlich? Ist das verantwortungsbar gegenüber den Spielern?
Ich hatte ja vorhin schon gesagt, wir haben uns auch mit der Situation in anderen Ligen beschäftigt. Und zum Beispiel aus der schwedischen Frauenliga gab es da den Hinweis, dass die eigentlich ohne Testspiele gar nicht wieder starten können in die Liga, weil die Testspiele ungemein wichtig sind, um diese Verletzungsgefahr für die Zukunft vorbeugen zu können. Und wenn ich dann solche Geschichten höre, dann sehe ich schon da ein Problem. Ich meine, es wird versucht, dem vorzubeugen, indem diese Regeländerung stattfand, dass jetzt 5 statt 3 Personen ausgewechselt werden können im Laufe eines Spiels. Aber ich glaube, da muss man auf jeden Fall das Ganze kritisch weiter beobachten und gucken, was da passiert. Ich finde es auch ein bisschen schwierig, dass dieser Aspekt von den Vereinen selber gar nicht so hervorgebracht wird. Ich finde es gut, dass Sie jetzt sagen, dass Herr Labbadia das vorgebracht hat. Ich habe sonst von Vereinsseite noch gar nicht so viel gehört, da ja die Spieler auch irgendwie deren Kapital sind an dieser Stelle und über Corona-Langzeitfolgen, die nicht erforscht sind, da haben wir da noch gar nicht geredet.
Jens Keller hat sich auch in der Richtung geäußert, vom 1. FC Nürnberg, hat auch gesagt, das wird natürlich völlig anders, weil es gab ja die ganze Zeit nur dieses Kleingruppentraining und erst seit kurzem die Mannschaftstrainingsmöglichkeiten, auch nicht für alle. Ja, also da denke ich mir, man ist nochmal in einer völlig anderen Situation, in einer extremen Situation auch, weil es halt, wie gesagt, ja nicht diese übliche Vorbereitung gab, wie zum Beispiel in der Sommerpause, sondern dass man sich halt erst relativ kurzfristig jetzt zusammenfinden konnte. Und da ist natürlich das Risiko, sich zu verletzen, deutlich höher. Das ist definitiv der Fall.
Wir sind jetzt schon bei den sportlichen Folgen, Auswirkungen, möglichen Risiken. Ich möchte nochmal das aufgreifen, diese Sonderregelung mit 5 Auswechslungen pro Spiel statt 3. Also da sagt der eingefleischte Fußballfan, also das ist das jetzt noch Fußball, so wie ich ihn kenne und mag, Frau Görmann?
Ja, das frage ich mich ohnehin die ganze Zeit. Ist das Fußball, wie ich ihn kenne und mag? Ist natürlich fraglich, ne? Also wir kennen das von Testspielen, wenn dann da wild durchgewechselt wird, wie man da noch den Charakter eines Spiels und tatsächliche taktische Veränderungen innerhalb eines Spiels oder so beurteilen kann beim Blick auf das Spiel. Ja, ich will es mal zumindest mit einem Fragezeichen hinstellen.
U23-Spieler, U19-Spieler sollen sich ja auch bereithalten für den Fall der Fälle, dass es dann halt wirklich auch Corona-Fälle in den Mannschaften wieder gehäufter geben sollte, beziehungsweise möglicherweise sogar auch Verletzungen auftreten, dass man auf diese Spieler dann zurückgreifen kann. Ich denke, da kommt auch noch was anderes dazu. Also weil wir gerade darüber geredet haben, ist das eigentlich noch Fußball, wie wir uns den vorstellen? Also wenn dann da morgen dieses Stadion leer ist, es gibt ja auch nicht diese übliche Atmosphäre. Natürlich ist Fußball ein Kontaktsport, aber wie ist das, wenn das Tor fällt? Weil es soll ja dann nicht gemeinsam gejubelt werden, man darf sich nicht umarmen, man darf keine Handshakes machen vor dem Spiel, man darf keine Rudelbildung dementsprechend vollziehen auf dem Spielfeld, allenfalls bei einem Torjubel dann irgendwie kurz mit dem Ellbogen sich berühren oder mit dem Fuß. Also das alles kennen wir nicht, das ist ein Fußball der neuen Art, aber ich denke mal, die Fans, viele Fans, die einfach jetzt froh sind, dass es morgen wieder losgeht, die werden sich in irgendeiner Form darauf einlassen, ob sie nur kurz dranbleiben oder sich abwenden, werden wir dann in den nächsten Wochen sehen. Aber es geht ja hier auch sportlich um sehr viel und da sind die Fans natürlich mit dabei, sowohl oben als auch unten.
Die Fans könnten sich aber auch sagen, hey, jetzt wird wieder gespielt, jetzt sammeln wir uns mal alle vor dem Stadion oder in Privatwohnungen mit mehreren Leuten, was ja auch alles noch sehr heikel ist. Wir sind noch mittendrin in der Corona-Pandemie. Also ich weiß nicht, ob das mit diesen Geisterspielen reicht, um da ein Risiko auszuschließen. Frau Görmann, wie sehen Sie das?
Ich finde, das ist noch so ein bisschen das Argument, da wird ja immer so ein bisschen unterstellt, unterschwellig, dass Fußballfans da vielleicht weniger verantwortungsbewusst sind als andere Menschen in dieser Gesellschaft. Das würde ich jetzt erstmal so bestreiten wollen. Ich glaube, wir sehen hier tagtäglich auch Menschen, die im Park irgendwie zusammensitzen. Gefällt mir auch nicht. Aber Leute, die sich jetzt zum Fußballgucken zusammenfinden würden, würden sich wahrscheinlich auch woanders zusammenfinden in diesen Tagen.
Was auch nicht besonders gut ist, der Bremer Innensenator hat gesagt, also wenn die Polizei Menschenansammlungen vor dem Bremer Weserstadion auflösen muss, dann war es das. mit dem Saisonende.
Dann kann das passieren, beziehungsweise werden die Polizeikräfte ja dann auch wieder woanders konzentriert, wo sie möglicherweise vielleicht auch in der Stadt eher unterwegs sein könnten. Wir hatten das ja, bevor halt der Lockdown erfolgte, in Europa beziehungsweise halt auch in Deutschland, die Champions League-Spiele, die es gab, wo sich ja die Fans bei Paris Saint-Germain gegen Borussia Dortmund noch vor dem Stadion getroffen haben und danach die Mannschaft gefeiert haben von Paris. Ich denke aber, dass die Sensibilität trotzdem gewachsen ist jetzt im Laufe der letzten 2 Monate. Und wenn ich so die Äußerung höre von vielen Fanbündnissen, dann stelle ich mir schon vor, dass die Leute jetzt erst einmal nicht sich vor den Plätzen der Stadien einfinden werden, um dort ihre Mannschaften zu feiern beziehungsweise mit ihnen zu trauern.
Was könnte das möglicherweise langfristig für Folgen haben, dieser umstrittene Neustart unter Corona-Bedingungen? Könnte das zu einer weiteren Entfremdung zwischen dem Wirtschaftsunternehmen Fußballverein und den Fans führen, Frau Görmann?
Ja, also das würde ich jetzt erstmal so unterschreiben, dass das dazu kommen könnte. Ich glaube, es wird jetzt ganz stark davon abhängen, wie es weitergeht, wie reagiert werden wird, wenn es zu kritischeren Fällen kommt. Also nehmen wir mal an, 4, 5, 6 Vereine müssen in Quarantäne gehen und die ganze Situation wird nochmal ein bisschen komplizierter, als sie uns jetzt schon scheint. Wie dann damit umgegangen werden wird und auch auf die Gesundheit der SpielerInnen geguckt wird. Ich glaube, das wird so ein bisschen da den Weg vorgeben, wie dieses Verhältnis in Zukunft aussehen wird.
Ja, und auch welche Substanz die kritischen Äußerungen jetzt aus dem Fußballumfeld haben. Also ich habe hier noch ein Zitat mitgebracht von Sven Mislintat, der Sportdirektor beim VfB Stuttgart, der in der 2. Bundesliga ist. Der hat vor nicht allzu langer Zeit gesagt, dass der Fußball sich zu weit von der Basis entfernt hat. Nicht nur der Fußball in dieser Gesellschaft bestimmt auch. Und das Spiel selbst nicht mehr im Mittelpunkt stehe. Es fehlt dem Fußball an Glaubwürdigkeit und Transparenz. Also ich glaube, wenn das jetzt alles nur Worthülsen sind, die wir während dieser Corona-Pandemie hören und erleben, wie es ja teilweise auch aus anderen Kreisen leider der Fall ist, dann glaube ich, dann kann man dem Fußball das nicht abnehmen und dann wird die Glaubwürdigkeit stark darunter leiden. Da bin ich ziemlich überzeugt.
Gibt es Lehren, die man aus der neu gegründeten DFL-Taskforce Zukunft des Profifußballs ziehen kann aus dieser Corona-Krise? Zum Beispiel, was die Kapitalrücklagen der Vereine betrifft.
Die Vereine, vor allem wenn wir weiter runterschauen, die kleineren Clubs, die oft über ihre Verhältnisse gelebt haben, also in der 3. Liga, da ist so viel auf Pump finanziert worden. Erster FC Kaiserslautern ist ein sehr, sehr schönes Beispiel. Ja. Über viele, viele Jahre in der 1. Liga ein prominentes Mitglied. Wie der es geschafft hat, sage ich mal, durch Misswirtschaft diesen Verein mehr oder weniger in den Ruin zu treiben, das sollte zu denken geben. Es gibt viele, viele andere Mannschaften ab der 3. Liga, ehemalige Erstligisten, die einfach über ihre Verhältnisse gelebt haben. Und da muss ein Umdenken insgesamt stattfinden. Aber nicht nur bei den Kleinen, die in erster Linie von den Zuschauereinnahmen leben, sondern auch natürlich in der 1. und 2. Liga, dass also auch diese enormen Transfererlöse bzw. Ablösesummen, die teilweise bezahlt werden, was wir da für astronomische Summen mittlerweile erreicht haben. Ich glaube, das ist ja für viele Fans auch der Grund gewesen, dass sie gesagt haben, sie wenden sich zum Teil ab und gehen dann eher zu den Kleinen, gehen zu Amateurspielen, weil da wird aus ihrer Sicht noch der wahre, der richtige Fußball gezeigt und gespielt.
Frau Görmann, haben Sie die Hoffnung, egal wie naiv die sein mag, dass man aus dieser ganzen Corona-Krise für den Fußball auch die Lehre zieht, na, wir müssen die Gehälter und die Transfersummen und die Beraterhonorare jetzt mal deckeln? Das haben wir gelernt. Können Sie sich sowas vorstellen?
Nee, kann ich mir nicht vorstellen, dass das aus rationalen Gründen so geschehen wird. Ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen gezwungenermaßen so geschehen wird und dass dann dadurch, dass einfach gerade nicht so viel Geld da ist, was als flüssiges Kapital hin und her geschoben werden kann, dass vielleicht deshalb wir erleben werden, wie es ist, wenn die Gehälter nicht so hoch sind, wenn die Ablösesummen nicht so hoch sind, wenn Leverkusen es nicht schafft, diese Saison den ersten 100-Millionen-Transfer der Bundesliga zu machen. Was man ja hört als eine der Auswirkungen der Corona-Krise. So da, ja, man merkt, glaube ich, dass ich da ein bisschen kritisch drauf gucke. Genau. Also ich würde sagen, wenn das jetzt alles gezwungenermaßen passiert, können wir vielleicht beobachten, ob daraus dann Lehren gezogen werden, die vielleicht zeigen, es geht. Aber ich glaube nicht, dass diese Lehren kommen, weil wir jetzt gesehen haben, oh Mensch, uns ging es ja schlecht, als eine Krise kam.
Manchmal ist es ja so, das habe ich auch schon oft erlebt, wenn es um Diskussionen bei Fußball-Weltmeisterschaften ging, also sollen die da stattfinden, ja oder nein. Wenn dann der Ball erstmal rollt, dann ist alles wieder gut. Thomas Wieler, das ist auch Ihre Hoffnung. Glauben Sie, die Diskussion verstummt dann oder wird das noch weitergehen?
Das hatte ich vorhin schon angedeutet, dass ich schon denke, dass es eine Entwicklung sein wird, dass sich Fans, die vielleicht jetzt noch momentan sagen, das gucken wir uns nicht an oder nur ganz kurz, dass sie sich möglicherweise, wenn die Begeisterung wächst in ihren Umfeldern, bei Freunden, bei Bekannten, sich dann doch dem Spiel zuwenden. Ich denke aber auch, dass auch eine kritische Betrachtung nach wie vor absolut notwendig ist. Dass wir nicht nur sagen können, okay, die Fußball-Bundesliga spielt jetzt wieder und all das, was jetzt war, vergessen wir mal. Also das ist genau das, was Sie ansprechen in Bezug auf Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, an Standorten, wo man eher Kritik geäußert hat bezüglich der Gastgeber, geht das in dieselbe Richtung. Also wir müssen uns insgesamt mit diesem ganzen Konstrukt Profifußball kritischer auseinandersetzen. Das gilt für alle, das gilt für die Beteiligten der Vereine, genauso wie für die Anhänger. Und da gibt es ja schon seit längerem auch einen Prozess des Umdenkens, dass man das so, wie es jetzt ist, nicht mehr haben möchte.
Rebecca Görmann, was glauben Sie, geht die Diskussion weiter? Lernen wir etwas daraus oder ist das in ein paar Wochen schon wieder alles vergessen?
Ich glaube, die Diskussion geht weiter. Sie wird auch deshalb weitergehen, weil ja auch erstmal fraglich ist, ob die Leute Zeit und Kraft haben, die sie jetzt überhaupt dem Fußball widmen können. Also ich habe gestern das Interview mit Simone Buchholz bei Arndt Zeigler gehört, die nur sagte, naja, ich habe gerade Job und Homeschooling und falle abends müde in mein Bett und finde sowieso keine Zeit für irgendwas. Wie soll ich denn da jetzt noch Zeit für Fußball freimachen? Diese Leute gibt es ja auch noch alle, die wir irgendwie mitbedenken müssen und die werden sicherlich auch weiterhin das Ganze kritisch begleiten.
Bundesliga Reloaded. Jetzt kicken Sie wieder endlich oder zu früh. Das war heute unser Thema. Darüber habe ich mit Rebecca Görmann gesprochen, Mitgründerin und Betreiberin des Podcasts Frauen reden über Fußball, kurz Früff, und mit Thomas Wieler, Sportredakteur beim Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen beiden.
Sehr gern.
Bitte gerne.